Der Fisch war ganz wunderbar, nicht, Schwiegerpapa?
Ja, meine Liebe, das war er.
Nun, Sir Henry, rücken Sie schon raus mit der Sprache. Wir sind doch nicht alle zufällig hier versammelt.
Sie haben mich durchschaut, mein werter Parnell. Natürlich verfolge ich einen Plan. Ich werde Ihnen in wenigen Momenten den Mörder unseres guten Geoffrey offenbaren.
Onkel Henry, ist es wahr? Weißt du, wer diese schreckliche Tat begangen hat?
Ja, Liebes, ich weiß es. Aber wir wollen nichts überstürzen. Meine Herren, meine Dame, lassen Sie mir bitte die Zeit und schenken Sie mir nur kurz Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und ich werde Ihnen genau erläutern, was sich hier zugetragen hat. Geoffreys unerwarteter Tod und zu allem Überfluss, auch noch unter diesen Umständen, hat uns alle zutiefst erschüttert. Auch wenn er manchen von uns nicht in große Trauer stürzte, da Geoffrey kein besonders liebenswerter Mensch war. Trotz alledem verdient es ein jeder, dass sein Mörder gefunden und gerecht bestraft wird. Eine Pilzvergiftung hielt ich seit meiner Ankunft für unwahrscheinlich. Die Symptome deuteten zwar zunächst darauf hin, und auch der Köchin erschienen die Pilze im Nachhinein komisch. Nicht wahr, Bertha?
Ja, Sir. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sie doch eine recht seltsame Farbe und die Form.
Aber da sie direkt aus dem Laden geliefert wurden und auch bei der Leichenschau keinerlei Anzeichen auf eine Pilzvergiftung gefunden werden konnten, kann dieser Punkt als Todesursache ausgeschlossen werden. Nun, wenn ich mich recht entsinne, hatten Sie, mein lieber Parnell, den Totenschein ausgestellt. Habe ich recht?
Ja, Sir.
Und als Todesursache Pilzvergiftung eingetragen.
Ja, Sir, aber ich sagte Ihnen doch schon, die Symptome...
Ich halte Sie für einen guten Arzt, werter Parnell. Für einen guten Arzt, aber einen schlechten Lügner.
Also, waren Sie es, Herr Doktor?
Wir wollen nichts überstürzen. Herr Doktor, Sie wissen, wovon ich spreche. Sie mögen noch so oft beteuern, dass meine reizende Nichte nur Ihre Patientin ist. Aber es spricht doch einiges dagegen.
Aber Onkel, du kennst mich. Ich würde dir doch nichts verheimlichen.
Wirklich nichts, Mabel? Auch nicht, wenn dir dein Verhältnis zu unserem guten Herrn Doktor ein ausgezeichnetes Motiv für den Mord an deinem Ehemann liefert?
Ich soll Geoffrey getötet haben? Meinen eigenen Mann?
Du musst gestehen, dass doch einiges darauf hindeutet. Der Streit, den du mit deinem Gatten am Morgen seines Todestages hattest. Du sagtest mir, es hätte keinen bestimmten Grund gegeben.
Wir stritten über seine Art, wie er mich behandelte. Er war kein guter Mensch. Nein, das war er wirklich nicht.
Meine liebe Nichte, verkaufe mich nicht für dumm. Das ganze Dorf tratscht schon über die Blicke, die der Dr. Parnell auf der Straße zuwirft. Nun, ich frage noch ein letztes Mal. Was war der Grund für euren Streit am Frühstückstisch?
Du hast recht, Onkel. Wie immer hast du mich durchschaut. Ja, es ist wahr, wir lieben uns, Dr. Parnell und ich. Geoffrey hegte schon seit längerem den Verdacht, aber stolz wie er von Natur aus war, ignorierte er es. Genauso wie er mich in 10 Jahren ignoriert hat. Aber an diesem Morgen sprach er mich direkt auf meine Gefühle Dr. Parnell gegenüber an. Ach, was sollte ich denn noch weiter lügen? Er wurde sehr wütend und drohte mir. Den Rest des Tages ging ich ihm aus dem Weg und abends zu Tisch, da sprachen wir kaum ein Wort.
Nun, da haben wir dann wohl auch den Grund für die Gerüchte. Ich nehme an, die Dienstboten hörten mit und brachten diesen brisanten Fakt sofort unter die Leute.
Ja.
Da hätten wir nun eins der ältesten Motive der Menschheitsgeschichte. Liebe. Das notwendige Wissen darf man Dr. Parnell mit gutem Gewissen zutrauen. Nicht wahr, Herr Doktor? Und die Gelegenheit hätte Mabel wohl auch gehabt. Abends, wenn die Dienstboten schlafen, ihr Zimmer ist gleich neben dem von Mr. Doyle.
Nein, Sir Henry, Sie liegen falsch. Mabel, sie ist so ein zartes, gutherziges Geschöpf. Sie könnte niemals und ich besitze zwar die Fachkenntnis, für wahr, das gebe ich zu, aber macht mich das zu einem Mörder? Ja, Sie haben recht, wir lieben uns, aber dafür töten? Nein, Sir.
Dass Sie so leidenschaftliche Reden halten können, mein lieber Parnell, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Aber Sie haben in Ihrem Übermut das Richtige angedeutet. Ihr Motiv ist zwar stark und auch Wissen und Gelegenheit war beides vorhanden. Aber hätte Mabel dann Ihren Onkel, den ehemaligen Kriminalkommissar, zu Hilfe gerufen? Wahrscheinlich nicht. Und hätten Sie, Dr. Parnell, so offensichtlich die falsche Todesursache vertreten? Wahrscheinlich genauso wenig. Ihnen wäre bewusst gewesen, dass Sie die Hauptverdächtigen gewesen wären. Und ohne mir selbst jetzt zu sehr zu schmeicheln, aber ausgesprochene Intelligenz liegt doch bei uns in der Familie. Mabel hätte dies alles zweifellos bedacht und einen anderen Weg gefunden, der weniger Probleme nach sich zöge.
Du hältst uns also nicht für die Mörder von Geoffrey?
Nein, mein Liebes, nein. Auch wenn du es mir schwer gemacht hast, an deine Unschuld zu glauben. Und sei beruhigt, meinen Segen habt ihr. Aber was nun? Wer blieb denn noch übrig? Es muss jemand aus seinem engeren Umfeld gewesen sein. Alles deutet darauf hin. Und dies ist gleichbedeutend damit, dass einer aus diesem Raum Geoffrey auf dem Gewissen haben muss. Ich belauschte also zufällig heute Morgen ein Gespräch zweier Frauen vor einem Fischladen. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich befragte Bertha und Dorothy noch ein weiteres Mal zu jenem Abend und besonders zu den Halluzinationen Mr. Doyles. Sie antworteten mir beide dasselbe.
Ja, er sagte Pille und Fisch. Das waren seine letzten Worte.
Danke, Dorothy. Pille und Fisch. Bei dem, was nun folgt, bin ich sehr stolz auf mich, denn ich verstehe nichts von Drogen. Ein ekliger, gefährlicher Kram in meinen Augen. Aber ich nahm mir die alten medizinischen Bücher von Geoffrey vor und fand in einem Band ein alphabetisches Verzeichnis. Erst suchte ich nach K wie Karpfen. Warum? Ich komme ja gleich darauf. Fand aber nichts, das passte. Dann begann ich mit P. Und sehr bald stieß ich auf, was meinen Sie wohl? Pilocarpin. Pilocarpin. Man stelle sich vor, ein Mann, der kaum noch sprechen konnte, versuchte dieses Wort hervorzubringen. Wie würde es in den Ohren einer Köchin und eines Dienstmädchen klingen, die dieses Wort Pilocarpin noch nie zuvor in ihrem Leben gehört hatten? Würden sie nicht den Eindruck bekommen, er habe Pille und Karpfen gesagt?
Wahrhaftig, Sir. Darauf wäre ich nie gekommen.
Ich schlug rasch die im Verzeichnis angegebene Seite auf und las, was da stand über Pilocarpin und seine Wirkung auf die Augen und vieles andere, das mit unserem Fall nichts zu tun zu haben schien. Aber schließlich stieß ich auf eine höchst bedeutsame Stelle. Ist mit Erfolg als Gegengift bei Atropinvergiftung angewandt worden. Da fiel es mir abermals wie Schuppen von den Augen, kann ich Ihnen sagen. Ich hatte ja nie richtig daran geglaubt, dass Geoffrey Doyle Selbstmord begangen hatte. Diese neue Lösung war nicht nur möglich, sondern ich war fest überzeugt, dass sie die einzig richtige war.
Nun erzähl schon, Onkel.
Nun, von Medizin habe ich natürlich keine Ahnung, aber eines wusste ich. Als meine Augen schlecht wurden, verordnete mir der Arzt Tropfen, die Atropinsulfat enthielten. Dies verabreicht in größeren Mengen, führt zu Atemnot, Fieber, Schluckbeschwerden und schließlich zum Tod. Das Einzige, was nach einer Überdosis den nahen Tod noch verhindern kann, ist Pilocarpin. Wie bereits erwähnt, hatte Geoffrey medizinisches Vorwissen. Als er erkannte, was ihm verabreicht worden war, versuchte er verzweifelt nach dem Gegengift zu rufen, nach Pilocarpin. Aber weder Bertha noch Dorothy erkannten dies. Und wer in dieser illustren Gesellschaft plagt sich mit schlechten Augen?
Mr. Doyle! Mr. Doyle Senior leidet unter einer Augenerkrankung.
Jawohl. Mr. Doyle muss Atropinsulfat einnehmen, seiner schlechten Augen wegen.
Aber warum sollte er sein eigen Fleisch und Blut töten wollen?
Meine Liebe, du bist jung, du kannst das noch nicht verstehen. Aber auch seinen eigenen Sohn kann man hassen. Mr. Doyle, Sie haben Ihren Sohn getötet.
Nein.
Sehr gut, Sir Henry. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Aber Sie haben recht. Ich weiß. Ich habe meinen Sohn getötet. Und ich bereue es keinenfalls.
Nein, das glaube ich nicht. Nein, das kann ich nicht glauben.
Mein Sohn war kein guter Mensch. Nein, aber nun bin ich quitt mit Geoffrey, meinem Sohn. Pah. Er war ein schrecklicher Mensch. Er ist schuld am Tod seiner eigenen Mutter. Ist es da nicht gerade gerecht, dass er durch die Hand des eigenen Vaters die gerechte Strafe erhält? Sie hat ihn geliebt. Sie hat alles für ihn getan. Und er? Er lässt sie sterben. Er hat sich nicht darum geschert. Hätte er sich doch um sie gekümmert, ihr Hilfe besorgt. Ich war doch schon zu alt dafür. Und nach ihrem Tod wollte er mich loswerden. In eine Anstalt stecken, nicht wahr? Ich habe wohl gehört, wie Sie darüber gesprochen haben. Mabel ist ein gutes Mädchen. Mabel trat für mich ein, aber ich wusste, dass sie sich auf Dauer nicht gegen Geoffrey behaupten konnte. Letzten Endes hätte er doch seinen Willen bekommen, wie immer. Aber ich habe mit ihm abgerechnet.
Nein.
Habe mit meinem liebevollen Sohn abgerechnet. In der Nacht habe ich mich in sein Zimmer geschlichen. Es war ganz leicht. N war ja fort. Mein teurer Sohn schlief bereits. Neben seinem Bett stand ein Glas Wasser, das er immer trank, wenn er mitten in der Nacht aufwachte. Ich goss es aus. Und füllte meine Augentropfen in das Glas. Wenn er aufwachte, würde er sie ahnungslos herunterschütten. Es war nur ein Esslöffel voll. Völlig genug. Und er hat sie dann getrunken. Am nächsten Morgen kamen sie dann alle zu mir und brachten es mir ganz schön bei. Sie hatten Angst, ich würde mich zu sehr aufregen.
Und so hat am Ende der Tote selbst zu seinem Mörder geführt.
Das war Tote essen keinen Fisch. Ein Kriminalhörspiel von Maria Gräber und Imke Hansen.